HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Es ist ein schrecklicher Fall, der da gerade am Gießener Landgericht verhandelt wird. Es geht um den Mordfall Eileen. Die 14-jährige Eileen ist vor einem Jahr aus ihrem Heimatdorf in Baden-Württemberg verschwunden und ihre Leiche wurde dann in Mittelhessen gefunden. Der Angeklagte hat inzwischen gestanden, das Mädchen erwürgt zu haben. Am Montag nun war sozusagen Halbzeit in diesem Prozess. Meine Kollegin Doris Renk hat mit unserer hr-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka darüber gesprochen. Und zunächst hat sie unsere Reporterin gefragt, ein offenbar nicht im geringsten reuemütiger, aber zumindest geständiger Täter, was soll im weiteren Prozess noch geklärt werden?
Kleinigkeiten möchte man fast sagen, wenn es nicht um einen so schrecklichen Fall gehen würde. Das heißt, hier werden alle Details wirklich gut abgeklopft. Das Gericht macht jedenfalls auf mich einen äußerst strukturierten Eindruck, auch was die Ladung der Zeuginnen und Zeugen betrifft. Das heißt, wir haben ja die Aussage dieses Angeklagten und diese Aussage wird im Grunde genommen komplett durchgegangen. Es wird immer wieder geguckt, es werden entsprechende Zeuginnen und Zeugen dazu geladen, so auch heute. Und da wird eben geschaut, ist das alles so schlüssig, was er gesagt hat? Nämlich, es hat einen Streit gegeben, sie habe weggewollt, sie hatte Streit angeblich mit ihrem Vater, sei zu ihm ins Auto gestiegen und dann sei das eben eskaliert. Und dann habe er sie im Streit erwürgt und dann an den Armen und Beinen in den See geschleift.
Schauen wir auf diesen heutigen Prozesstag. Welche Zeugen sind da heute vorgeladen?
Heute war besonders interessant eine Sachverständige vom Landeskriminalamt, eine Textilgutachterin. Und diese Textilgutachterin hat sich die Kleidung von Eileen, die am Tatort gefunden worden ist, angeschaut. Es war eine Radlerhose, es war ihre Wäsche. Und sowohl die Radlerhose als auch die Wäsche war zerschnitten. Das hat sie sich angeschaut. Sie hat dann verglichen mit scharfen Werkzeugen, wie sie es ausgedrückt hat, die bei dem Angeklagten gefunden worden sind. Unter anderem ein Cuttermesser und siehe da, an diesem Cuttermesser waren, ich zitiere wörtlich, massenhaft, nämlich mehr als 500 Faserspuren alleine von dieser Radlerhose und noch eine ganze Menge von der Wäsche von Eileen. Außerdem war ein Freund oder Bekannter oder Kumpel, wie man immer das nennen mag, von ihm heute da und der hat gesagt, unmittelbar vor seiner Festnahme hätten sie sich getroffen und da habe er erzählt, er habe Sex mit dem, und auch da zitiere ich wörtlich, vermissten Mädchen gehabt. Das ist ja die große Frage in diesem Prozess. Hat es sexuelle Handlungen vorher gegeben oder nicht?
Das ist ein Prozess, der viel Beachtung findet. Man ist da emotional sehr dabei. Was ist das Besondere an diesem Verfahren?
Diese entsetzliche Schrecklichkeit dieses Falles. Es ist ja nicht so, dass Mordprozesse nicht immer auch was furchtbar Schreckliches haben. Aber in diesem Fall ist es einfach so fürchterlich. Und weil man Antworten auf die Frage sucht, warum musste dieses junge Mädchen eigentlich sterben? Es war heute auch da ein Chatpartner von Eileen, der auch so beschrieben hat, wie das in diesen Chats so zuging. Und es war vor allen Dingen auch ein Polizist da. Und der zeigt auch nochmal, wie fürchterlich das war. Der hat diese ganzen Chats sich angeguckt und vor allen Dingen hat er eins gesehen, wie unglaublich bedrohlich dieser Angeklagte war und diese Vorstellung, dass dieses junge 14 Jahre alte Mädchen mit diesem Menschen 3 Stunden mindestens im Auto und noch viel mehr Zeit verbracht haben muss, nämlich zwangsweise, das ist schon schwer erträglich für alle.
Sagt unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka im Gespräch mit Doris Renk zum Prozess im Mordfall Eileen am Gießener Landgericht. Ganz schön eklig war es da draußen in der letzten Zeit mit Dauerregen, kühlen Temperaturen, kaum Sonne. Ja, das Wetter ist nicht nur für unser Gemüt ein Stresstest, sondern auch für die Landwirtschaft. Die Getreideernte ist in Hessen erstmal ausgesetzt und das bereitet auch dem Hessischen Bauernverband große Sorgen. Die Experten befürchten nämlich erhebliche Qualitätseinbußen. Unsere Reporterin Steffi Mosler hat mit ihnen gesprochen, aber auch mit Menschen, die den Regen als echten Segen erleben.
Regen, Regen und nochmals Regen. Trockenes Erntewetter sieht anders aus. Deshalb stehen die Mähdrescher derzeit still, so Marie-Claire von Spee, Sprecherin des Hessischen Bauernverbands in Friedrichsdorf. Der andauernde Niederschlag macht die Ernte in besonders vielen Teilen Hessens unmöglich und er beeinträchtigt zudem noch die Qualität des Getreides stark.
Besonders betroffen sind Kulturen wie zum Beispiel Winterraps und Winterweizen, die Ackerbohnen. Regional färben sich zum Beispiel im Weizen jetzt die Ähren schon schwarz aufgrund der Feuchtigkeit. Wenn die Ernte dann weitergehen kann, werden dadurch leider erhebliche Qualitätseinbußen erwartet. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Proteingehalte extrem gesunken sind und der Weizen dann demnach keine Backqualität mehr erreichen kann, sondern nur noch Futterqualität.
Im Juli kamen im Schnitt 90 Liter pro Quadratmeter runter. Das sind rund 17 Liter mehr als in den vergangenen Jahren. Was schlecht für die Felder ist, ist dagegen für den Wald ein echter Segen. So Thomas Götz vom Forstamt in Weilroth. Der Regen bringt nun Entspannung.
Wir arbeiten mit neuen Baumarten. Wir arbeiten eigentlich auch mit Baumarten, die klimafest sind. Aber jeder Baum braucht irgendwann Wasser. Und diese Trockenperiode, das ist wirklich für jede junge Pflanze ein echtes Problem gewesen. Und da kam jetzt tatsächlich die Rettung in letzter Sekunde.
Ähnlich entspannt empfinden das vermeintlich schlechte Wetter auch die Imker. Thomas Heil aus Neuhof bei Fulda erklärt, warum der Regen für seine Bienenvölker kein Nachteil ist.
Die Bienen, die jetzt geboren werden, gibt ja die Winterbienen. Und in dieser Zeit wird auch Pollen und Nektar benötigt. Und wenn es regnet, dann hat die Pflanze einen höheren Feuchtigkeitsgehalt und somit einen größeren Nektarfluss und kann sich besser entwickeln. Und die Bienen haben natürlich auch was davon.
Zu trocken oder zu nass, beide Wettervarianten sind für die Landwirtschaft schlecht. Auf ein Mittelmaß hofft jetzt Marie-Claire von Spee für die Bauern.
Für Zuckerrüben, Mais und Grünland sind die Niederschläge hingegen natürlich ganz gut für die weitere Entwicklung. Da können dann schon einige Schäden, die durch die Trockenheit im Juni entstanden sind, noch kompensiert werden. Aber für die noch stehenden Getreide- und Rapsbestände bräuchten wir jetzt endlich ein paar sonnige und trockene Tage, damit die Ernte dort endlich weitergehen kann.
Der viele Regen ist ein Segen für die Natur auf der einen Seite, doch den Landwirten beschert er Probleme bei der Ernte. Reporterin Steffi Mosler hat für uns darüber berichtet. Bleiben wir beim Thema Natur. Jetzt geht's um die Korallenforschung in Hessen. Das hört sich erstmal vielleicht merkwürdig an. Immerhin ist das nächste Meer ja schon ein Stückel entfernt von uns. Dennoch gibt es in Hessen eine ganze Menge Menschen, die von den farbenprächtigen Korallentieren so fasziniert sind, dass sie ihnen ihr Leben widmen. Korallenpflege, Korallenforschung, Korallenschutz, für all das gibt es in Hessen Know-how. Stefan Hübner ist in Frankfurt, Kronberg und Gießen drei Frauen begegnet, denen ohne Korallen in ihrem Leben sehr viel fehlen würde.
Es plätschert an der Uni Gießen. Dort betreiben die Biologin Maren Ziegler und ihr Team eine große Aquarienanlage. In ihr leben Tiere, die man in Mittelhessen kaum vermuten würde, Korallen. Und denen geht es derzeit wegen des Klimawandels oft nicht gut in der Natur.
Wir haben eine unheimliche Erwärmung der Meerestemperaturen, die dazu führt, dass Korallen bleichen. Das bedeutet, dass die Korallen ihre symbiotischen Algen verlieren.
Also die Algen, die normalerweise im Körper der Korallen leben. Zusammen bilden Algen und Korallen eine Lebensgemeinschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ohne Algen werden die Korallen bleich und schwach. Dagegen will Maren Ziegler etwas tun.
Also wir bringen gezielt Algenkulturen mit einer gebleichten Koralle in Kontakt und folgen dann der Etablierung dieser neuen Symbiose. Ein zweites Themenfeld ist, welche Art von Nahrung der Koralle, wenn sie gebleicht ist, am meisten hilft.
Für diese Forschung müssen Korallen gezüchtet werden. Das galt lange als fast unmöglich. Mittlerweile klappt es sogar im Mittelgebirge. Wie im Opel-Zoo in Kronberg. Dort vermehrt Tierpflegerin Desiree Stut die Meerestiere. Im zooeigenen Korallenkindergarten zieht sie Ableger heran.
Ja, so eine ordentliche Größe kann man dann auch schon mal tatsächlich nach einem halben Jahr haben. Und irgendwann denkt man, oh Mist, die ist aber riesig geworden.
Die Arbeit macht sich Desiree Stut, damit das Riff-Aquarium im Opel-Zoo ohne Korallen aus der Natur auskommt. Dabei hält sie genau fest, was jede Korallenart zur Vermehrung braucht. Das gesammelte Wissen von Korallenaquarianern könnte vielleicht sogar dazu beitragen, den Riffen zu helfen. Grundlagenforschung in diese Richtung betreibt etwa die Meeresbiologin Angelika Brandt vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Sie untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf Korallenriffe und hat dabei auch festgestellt, wo es künftig noch Riffe, wie wir sie kennen, geben kann. Doch dafür kommen laut ihrer Studien kaum Stellen in Frage. Es sei denn, es gelingt, die Hauptursache all dieser Veränderungen zu stoppen. Bekannt ist sie bereits, der weltweite Klimawandel.
Korallenforschung in Hessen hätte man vielleicht gar nicht gedacht, aber Stefan Hübner hat uns über das hessische Korallen-Know-how berichtet. Immer noch fahren auf der Erde mehr als 1 Milliarde Benzin- oder Dieselautos herum. E-Autos sind halt eben immer noch teurer als vergleichbare Benzinautos. Oder, ja, den coolen alten Käfer, den man fährt, gibt es eben nicht als E-Auto. Ein Bastler aus Nordhessen, der macht das so. Er baut in ein Benzinauto Akku und Elektromotor und alles, was noch dazu gehört, ein und macht so daraus ein Elektroauto. hr-Info-Reporter Christoph Kepler hat ihn in Niestetal besucht.
So leise fährt der VW Touran, früher mal ein Diesel, von Johannes Hübner auf der Straße. Unter der Motorhaube sieht er anders aus als früher.
Ganz unten ist der Motor mit Wechselrichter. Und darüber haben wir das Ladegerät, das eben den Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom für die Batterien umwandelt.
Auch beim Blick unters Auto hat sich was geändert.
Hier unten drunter war natürlich vorher der Auspuff. Das haben wir alles schön glatt zugemacht. Und da hinten sehen wir das Herzstück, den Energiespeicher, den Akku.
Es ist Johannes Hübners zweites Auto, das er auf Elektro umgerüstet hat. Ungefähr 1,5 Jahre hat er dafür gebraucht. Vielleicht 1000 Stunden hat der gelernte Ingenieur daran gearbeitet. Ja, und wie macht man das? Im Prinzip klingt es gar nicht so kompliziert.
Klar, Motor raus, Auspuff aus, raus, Tank raus. Und dann nehmen wir eben von verunfallten Elektrofahrzeugen Motor, Wechselrichter, Batterie und so verschiedene Nebengeräte.
Und das alles muss dann in das fremde Fahrzeug eingepasst werden. Seit 2008 bastelt Johannes Hübner an E-Autos herum. Gemeinsam mit 2 anderen Mitstreitern hat er ein Buch geschrieben. In dem wird Schritt für Schritt und ganz detailliert gezeigt, wie man einen alten Volvo zum Elektrofahrzeug umbaut. Der durchschnittliche E-Auto-Bastler baut sich seinen Wagen für rund 10.000 Euro zusammen, schätzt Hübner. Die Arbeitszeit allerdings nicht mitgerechnet. Gut betuchte Liebhaber können sich ihren geliebten Ferrari oder Jaguar für 60.000 bis 70.000 Euro umbauen lassen, inklusive Arbeitskosten allerdings, schätzt Johannes Hübner. Verbrennerautos umzubauen rechnet sich nicht, sagt VW in Kassel. Wenn es sich lohnen würde, würde der Konzern sonst selbst solche Umbauten anbieten. Johannes Hübner meint, für Nutzfahrzeuge könnte es sich lohnen.
Also Fahrzeuge, wo der Aufbau sehr teuer ist und der Motor den kleineren Teil ausmacht. Also Busse, Kranfahrzeuge, vielleicht auch Bagger, also diese ganzen Spezialfahrzeuge. Das könnte auch kommerziell interessant werden.
Verbrennerautos auf E-Antrieb umbauen, das macht ein Bastler aus Nordhessen und Reporter Christoph Kepler hat über ihn berichtet. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt's auch in der ARD Audiothek zu hören.